Ja, danke für das herzliche Willkommen. Meine Frau sagt immer, frag nicht so viel, mach einfach. Aber das wird ja unterschiedlich aufgenommen. Also dann bin ich dankbar, dass es hier so aufgenommen wird. Ja, wir haben eine Reihe mit verschiedenen Begriffen im Advent jetzt. Hoffnung, Liebe, Glaube, Freude. Ja, Freude gehört auch dazu. Sehr schön. Und ich darf heute über Liebe predigen. Ich durfte mir das nämlich aussuchen. Da habe ich gesagt zu Annika, ich möchte gerne über Liebe predigen. Das hat auch einen bestimmten Hintergrund. Das werde ich euch gleich noch auch erklären. Und vor so 2 Wochen ungefähr bin ich in Hamburg über den Dom gelaufen. Also über den Dom heißt nicht übers Dach einer Kirche, sondern der Dom in Hamburg ist sowas wie Kirmes. Das muss man einfach wissen. Ja, Heiligen Geistfeld, großer Park da aufgebaut und da gibt's bestimmte Art von Brötchen, die esse ich so gerne. Und dann bin ich dann durchgelaufen und dann habe ich eine Bude entdeckt, da qualmte das erst ziemlich raus. Aber dann habe ich ein Schild gesehen und das habe ich euch mitgebracht und habe gleich fotografiert. Und das möchte ich euch gerne zeigen zum Einstieg dieser Predigt. Süßkartoffelchips mit Herz, mit Liebe hergestellt. Und darunter steht noch in reinem Pflanzenfett frittiert. Ja, also das ist aber nicht das schlagende Argument, das reine Pflanzenfett und auch nicht die Menge, die es da gibt und sage ich mal die Größe dieser Fritten da oder Chips, sondern was das Entscheidende ist hier, ist die Liebe. Und die Liebe wird immer mit dem Herzen dargestellt. Und dann habe ich mal so geguckt, auch für diese Predigtillustration, so Bilder gesucht und so und dann Herz oder Liebe eingegeben, kommt alles Mögliche, aber meistens sind das irgendwelche Herzen und meistens ist es rot. Ja, so, und das wollte ich euch zum Einstieg einfach mitbringen. Ich habe einen Text aus der Bibel, wo auch über Liebe oder auf Liebe Bezug genommen wird, ganz zentral, und da schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter folgende Zeilen in 1. Timotheus 3, Vers 3 bis 6. Du weißt, wie ich dich gebeten habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen Weisung zu erteilen, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf Mythen oder Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Verwalterdienst Gottes im Glauben dienen. Die Hauptsumme, und jetzt fokussiert Paulus das, die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungefärbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Und dann geht's noch weiter. Also Paulus hat einen Mitarbeiter, Timotheus, an den dieser Brief gerichtet ist. Er hat eine Gemeinde gegründet, ist da immer wieder hingereist, hat ein Team mitgebracht, unter anderem auch Timotheus, und hat jetzt den Zustand der Gemeinde da gesehen und jetzt schreibt er dem Timotheus einige Tipps. Ja, oder einige Anweisungen, kann man sagen, sind nicht nur Tipps. Dort gab es jetzt offensichtlich Menschen in der Gemeinde, die ihren Fokus nicht mehr auf der Hauptsache hatten, was jetzt im Glauben wichtig ist, sondern immer mehr sich mit Nebenthemen beschäftigt haben. Also ich mach ja viele solcher Beratungen. Ich habe einen ganz dicken Ordner oder mehrere, welche Gemeinden ich alles schon beraten habe. So, also auch die Süddeutschen, ist ja erstaunlich, dass die Norddeutschen einladen, weil ich passe da eigentlich gar nicht so richtig hin, weil da bin ich immer zu direkt. Im Schwabenland muss ich immer schwätzen, so hintenrum so. Ja, meine Frau sagt immer von hinten durch die Brust ins Auge. Also nichts gegen die Schwaben, ich weiß nicht, ob es hier welche gibt, aber sorry. Aber es ist eine andere Kultur, ja, es ist eine andere Kultur. So, ich habe viele Gemeinden kennengelernt, aber Menschen sind auch irgendwo überall gleich, weil es geht immer um das menschliche Herz, um gesehen werden, um Bedeutung haben, um geliebt sein und so weiter. Und hier waren Menschen, die haben auf einmal Nebenthemen entdeckt und haben Gruppen gebildet in der Gemeinde. Und das waren so 2 große Strömungen und Linien. Das eine waren so Menschen, die anfingen, so Märchen und Fabeln zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Die erzählen eine Geschichte und glauben selber, was sie da sagen. Und dann gründen sie auch noch eine Kleingruppe. Mach dein Leben zu einer Kleingruppe, ja? So Mythenerzähler irgendwie. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr solche Gruppen nicht einsetzt, ne? Also man würde heute sagen, ich habe so überlegt, in welchem Kontext würde man das so übertragen, Leute, die einfach anfangen zu spinnen, die irgendwelche Fantastereien erzählen, also auch ja, im pfingstlichen Lager, da gibt es ja eine ganze Menge solcher Sachen. Ne? Ich bin da aufgewachsen, also ich kenne das alles von Grund auf. Ne? Irgendwie dummes Zeug. Ne? Ich sage Ihnen mal so ein, zwei Beispiele. Also zum Beispiel kommt eine Frau zu mir und sagt, Hartmut, der Herr hat mir gezeigt, dann kriegt man ja gleich schon irgendwie Ehrfurcht. Ne? Der Herr hat mir gezeigt, in Hamburg gibt es eine Drogeriekette, die heißt Butnikowski. Also was hier Rossmann ist, ist da Butnikowski in Hamburg. Ja? Und der Herr hat mir gezeigt, ich darf nicht mehr bei Butnikowski einkaufen. Erstmal bin ich baff und dann denke ich, worum der liebe Gott sich alles kümmert. Ne? Wo man einkauft jetzt nicht mehr bei Edeka, sondern nur noch bei Rewe oder so. Jetzt, also du darfst nicht mehr bei Butnikowski. Ja, wieso denn? Ja, sagt, ich habe da so ein Windelpaket gehabt, da war so ein komisches Zeichen. Dann sprach der Herr zu mir, das ist Esoterik. Und deswegen darfst du nicht mehr in diesen Laden gehen und das kaufen. Dann denke ich, das ist irgendwie dummes Zeug. Das glaube ich so nicht. Ja? Und solche Sachen passieren immer mal wieder. Oder zum Beispiel stehe ich mit jemandem vorne beim Gebet, der hatte also eine Predigt gehalten, Gott hat Menschen berührt, die kommen nach vorne und dann fängt er so, wie so ein Evangelist das eben macht, an mit den Leuten da vorne zu arbeiten, ne, im guten Sinne und sagt, ich bete dir jetzt mal vor, willst du mir nachsprechen? Ja, was soll man da sagen? Also bei der Dynamik, da sagt doch niemand nein. Das sagst du automatisch ja. Ne? So, willst du mir nachsprechen? Komm mal nach vorne, Annika. So, man kann das ja, das hat ja Dynamik von vorne. Ich weiß nicht, ob das immer geistlich ist, Leute. Darf ich das mal so hinterfragen? So, und jetzt guckst du mich an und jetzt sprichst du mir genau nach. Lieber Herr Jesus Christus. Und weil sie so aufgeregt ist, sagt sie nur, Herr Jesus Christus. Nein, stopp, so geht das nicht. Du sollst sagen, lieber Herr Jesus Christus. Dann denke ich immer, das ist Spinnerei. Und ich komme aus dem Stall. Das darf ich dann auch sagen. Ich meine, ich war im Präsidium 16 Jahre. Ne? Ich habe das ganze Ding mit geleitet. Und habe da alles Mögliche gesehen und denke manchmal, es ist schon eine interessante Kaste, in die ich da geraten bin. Mythen, Fabeln, das führt doch zu nichts, Leute. Das ist doch nicht das, was die Hauptsache ist. Also deine Kleingruppe bildest mit Mythenerzählern oder so. Ich glaube, das führt uns überhaupt nicht weiter. Und das Zweite sind Stammbäume. Da waren Leute, die haben sich was eingebildet auf ihre Herkunft. Das waren Menschen, also Juden, für Juden ist das natürlich wichtig, ihre Herkunft auch zu belegen. Aber man kann auch sagen, Menschen mit großen Namen, mit interessanten Gestalten im Stammbaum, wo sie herkommen, worauf sie sich etwas einbilden. Und solche Menschen gibt es ja auch heute noch. Da kommt einer zu mir und sagt, ich bin verwandt mit Reinhard Bonnke. Oh. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich sagen, oh, Massa oder was? Sag ich, na und? Kennst du den auch? Ja, sag ich, der war schon bei mir, wir haben im Garten zusammen gegrillt. Ich bin sogar sein Mercedes gefahren. Und das ist kein Spruch, das ist tatsächlich so. Denn der hat nämlich in Frankfurt gewohnt vor einigen Jahren und wir haben auch in Hessen gewohnt, Nähe von Darmstadt. Und da gab es einen erlauchten Kreis, da gehörte ich auch zu. Ich wusste nicht warum, aber da kann ich mir doch nichts drauf einbilden. Bringt mich das im Glauben weiter, dass ich Reinhard Bonnke kenne und der mich gesegnet hat? Schön, dass er mich gesegnet hat, aber dass ich ihn kenne, davon kann ich überhaupt nichts ableiten. Ich kann noch ein paar große Namen nennen, wenn ihr das wollt. Aber rühmen, sagt Paulus schon, ist nichts nütze. Sondern es kommt darauf an, dass wir die Hauptsache auch zur Hauptsache machen. Paulus sagt, all das, was er da anführt, führt weg vom Kern, vom Ziel. Das sind Dinge, die bringen uns im Glauben überhaupt nicht weiter. Nebenthemen, Leute. Ob man nun umfällt beim Beten, ist das denn wichtig? Der andere bleibt stehen und erlebt den Herrn ganz genauso. Lass uns mal ganz nüchtern sein an der Stelle. Ja? Gut, manche sollten vielleicht auch mal umfallen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da muss ich mal eine Geschichte erzählen. Ich habe eine junge Frau, so ein Teenie-Mädel, die kam und ich machte Bibelunterricht mit denen. Und da hat die sich bekehrt. Und die kam, war Einzelkind und der Vater war ein Tunnelbauer. Der hat unter der Weser, nicht unter Weser, unter der Ems in Leer den Tunnel gebaut. Das ist, glaube ich, die A28 oder irgendwie sowas. Seid ihr noch nie gewesen, müsst ihr mal durchfahren. Ja? Wenn ihr da durchfahrt, denkt mal an diese Story. So, und dann kommt die Mutter, um zu gucken, was da mit dem Mädel ist. Und das geht doch nicht und so weiter. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt, hat die sich auch bekehrt. Ein Elend. Und jetzt kommt der Vater. Und dann, was soll ich euch sagen, haben wir da so einen großen Propheten bei uns damals gehabt. Ne? Der stand da vorne und hat vor lauter Kraft Gottes gesprüht. Und dann hat er Leute rausgerufen. Ich mochte das immer nie so, ne? Aber hat er halt gemacht. Was soll ich jetzt machen? Eingreifen oder nicht? Und dann ruft er doch den Mann raus da. Und das ist ein Ingenieur, ja? Der ist absolut logisch, Gesetze und so weiter, Naturgesetze, ne? Und dann hat der gesehen, was links und rechts passiert. Die Leute fielen alle um, wenn der die angerührt hat. Und dann sagt er zu mir, Herr Knorr, als ich gemerkt habe, was da lief, hat er mir hinterher gesagt, da habe ich eine statisch günstige Position eingenommen. Ich vergesse das nie. Was soll es heißen? Oh, er ist tatsächlich umgefallen. Ja. Da sage ich, was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Ja, irgendwie hat Gott ihn berührt und ist auch zum Glauben gekommen. Ne? So macht Gott das. Ja, manche müssten vielleicht umfallen, ne? Aber das ist nicht die Hauptsache, Leute. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist die Liebe, die offenbarte Liebe ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Es ist geoffenbart, die Liebe Gottes. Und wir sollen uns nicht mit Nebensachen beschäftigen, sondern es geht um den Kern, um die Mitte. Und das führt Paulus hier hin. Die Hauptsache aller Unterweisung, das ist eigentlich Telos heißt es da, also das Ziel der Unterweisung, alles was wir tun, all deine Mitarbeit, zielt in diese Richtung. Dass Menschen die Liebe Gottes kennenlernen und darin eingewurzelt werden und tiefer werden. Liebe ist ein starkes Wort. Auch ein missverstandenes, ein missbrauchtes Wort, oft missbraucht. Liebe ist eine Bezeichnung, heißt es im Wörterbuch, für die stärkste Zuneigung. Ein starkes Gefühl von tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Sache. Und da habe ich mir so überlegt, was lieben Menschen? Ja? Also Liebe kann sich zum Beispiel auf andere Menschen, auf Lebewesen richten. So, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder. Ja? Was liebe ich noch? Also ja, mein Chef habe ich nicht immer geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich manchmal zum Mond geschossen. Aber manche lieben ihren Hund. Und wenn ich dann sehe, wie der Hund da schleppert und da, also ehrlich, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Da fehlt mir ein Stück Genetik, ja. Ich liebe meinen Hund. Und was gibt's alles zu kaufen dafür? Jetzt, ich habe das mitgekriegt im näheren Umfeld, da haben sich zwei Leute zwei Katzen gekauft. Und dann werden die angezogen wie Kinder und ein Körbchen hier und ein Zelt. Und was man alles bestellen kann im Internet, habe ich gar nicht gewusst. Also es ist hochinteressant. Ich liebe meine Katzen, ja. Ich liebe Institutionen. I love my church. Das ist ja nur, das ist eine Institution, die Kirche. Ja, ich liebe meine Kirche, meine Gemeinde. Ich liebe meine Firma, mein Job. Manche lieben das Finanzamt, kann ich auch nicht nachvollziehen. Oder die Liebe richtet sich auf Dinge, auf Gegenstände. Ich liebe mein Auto. Ich habe gestern Abend noch kurz vorm Einschlafen diese Show, wie heißt das da? Verstehen Sie Spaß? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Verstehen Sie Spaß? Und da hat eine junge Frau, die den Verdacht hatte, dass ihr Freund oder war das ihr Verlobter, weiß ich nicht mehr, das Auto mehr liebt als sie. Dann irgendwas arrangiert, die haben den Wagen dann mit Kies voll gegossen und der war total aus dem Häuschen, der Typ, ne? Und hinterher lösen die das ja natürlich auch. Man liebt sein Auto, der Deutsche poliert das. Waschen darf er das ja nicht mehr. Das muss er ja in die Waschanlage fahren. Aber früher wurde sonntags das Auto gewaschen und poliert. Ne? Oder meine Radkappen oder diese Alufelgen und so. Wie man sich darüber unterhalten kann, ich war immer erstaunt. Ich liebe mein Bett. Ach, wenn man lange unterwegs war und dann so ab einem bestimmten Alter. Ich liebe mein Kissen. Ich muss immer mein Kissen dabei haben. Ja, mit so einem anderen kann man nicht schlafen, der hat einen steifen Nacken nächsten Morgen und so. Ne? Also meine Frau sagt auch mal, wir müssen die Kissen austauschen. Nee, sage ich, ich will mein Kissen behalten. Nee, das ist nicht mehr sauber und so weiter. Doch, ich will mein Kissen behalten, habe ich mich durchgesetzt. Ich liebe eine Idee. Ich habe ein Buch gelesen und dann nehme ich eine Idee auf und ich liebe das. Oder ich liebe eine dieselfreie Welt oder ein Fairtrade-Kaffeehandel und so weiter. Man kann sich für alles Mögliche begeistern, für Ideen, für Tätigkeiten, für Dinge. Man fragt sich, was kann der Mensch alles lieben? Es gibt einen Cartoon von Calvin und Hobbes. Und den fand ich gut, möchte ich euch kurz mal hier mit reinnehmen. Da ist nämlich überschrieben, was ist eigentlich Liebe? Ein kleiner Junge namens Calvin hat einen Stofftiger namens Hobbes. Und mit ihm spricht er so, als wenn er lebendig wäre, ja? Den er für lebendig hält. Eines Tages gehen die beiden draußen im Schnee spazieren und Calvin fragt Hobbes, wie ist das, wenn man sich verliebt? Hobbes bleibt stehen, richtet den Blick in die Ferne, streicht sich übers Kinn. Nun, sagt er, nehmen wir an, das Objekt deiner Zuneigung geht vorbei. Ja, sagt Calvin, blickt erwartungsvoll auf seinen Freund. Erst fällt dein Herz in den Bauch hinab und zerschmettert deine Eingeweide, sagt Hobbes und veranschaulicht seine Schilderung mit ausdrucksvollen Gesten. Durch die ganze Feuchtigkeit fängst du an, ausgiebig zu schwitzen, erwischt dich über die Stirn. Die Kondensation führt zu Kurzschlüssen im Gehirn und dir wird ganz schwindelig. Wenn dein Gehirn dein ganz durchbrennt, löst sich dein Mund und du brabbelst wie ein Schwachsinniger, bis sie weg ist. Das ist Liebe, fragt Calvin sichtlich schockiert, medizinisch gesprochen, betont Hobbes, ganz mitgenommen von seiner eigenen Schilderung. Darauf Calvin, Junge, das ist mir auch schon mal passiert, aber ich dachte, das wären die Masern. Ja, ganz süß zusammengestellt. Was sagt die Liebe? Was sagt die Bibel zur Liebe? Die Bibel sagt, Liebe ist unwiderstehlich oder stark wie der Tod. Und der Tod ist eine absolute Macht, ja. Gibt fast nichts Stärkeres als das. Und im Alten Testament gibt es dafür 8 verschiedene Worte, um Liebe in verschiedenen Färbungen, Sinnfärbungen auszudrücken. Im Neuen Testament wird diese Wortgruppe Liebe, Lieben, Geliebt 320 Mal verwendet. 320 Mal. Dafür gibt es gutes Wörterbuch und so. Ich habe das nicht gezählt, aber das könnt ihr glauben. Bei Paulus verwendet das mehr als 60 Mal und Johannes sogar 106 Mal. Das heißt, ein Drittel dieser Wortgruppe wird bei Johannes aufgegriffen. Ein Mann, der sehr stark auch über die Liebe spricht. Wie wichtig das ist, gerade auch in seinen Briefen. In der damaligen Welt des Neuen Testaments, also in der Antike, gab es 4 verschiedene Worte, die wir heute mit Liebe auch übersetzen. Manchmal wird das auch so synonym einfach ausgetauscht. Also es ist einmal das Wort Eros, ja, Erotik, kommt im Neuen Testament nicht vor, beschreibt die körperliche Liebe, die Sehnsucht, das Begehren, sexuelle Leidenschaft, all das gehört mit in diesen Bereich hinein. Dann das zweite ist Philia. Das kommt zum Beispiel in Johannes 21 vor, als Jesus zu Petrus sagt, Petrus, hast du mich lieb? Eigentlich müsste man sagen, liebst du mich? Denn liebhaben ist irgendwie schon auch eine Abschwächung. Ja, liebhaben kann man schnell jemand, aber so lieben in der Tiefe, liebst du mich? Agape du mich? Fragt er da. Und Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich, ich benutze mal dieses Wort Philia, dass ich dich lieb habe. Ja, das ist eine andere Ebene. Philia beschreibt so, wenn man Menschen einfach mit Menschen verbunden ist, mit ihnen herzlich unterwegs ist, sie lieb hat, ihnen wohlgesonnen ist, sie umarmt. Also ich weiß nicht, welche Kultur das hier gibt, aber wenn ich so an Sternschanze denke, das sind so junge Leute zwischen 20 und 35, fallen dir alle um den Hals. Dem kannst du dich gar nicht erwehren. So ist mir auch nicht unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Also sehr freundlich, sehr herzlich, fühlt sich wertgeschätzt. Ja, sowas gibt's vielleicht nicht überall. Ich sehe auch Mädels mal, die drücken sich so im Bus und so und knuddeln sich. Also das alles ist nicht sexuell belegt, sondern ist einfach Ausdruck von Beziehung, Freundschaft, Sympathie. Jemand gern haben. Dann haben wir das Wort Storge beschreibt den Zusammenhalt in der Familie. Also Eltern lieben ihre Kinder, man liebt seinen Ehepartner hoffentlich und umgekehrt und die Kinder lieben ihre Eltern. Also I love my family, um das nochmal im Englischen oder Neudeutschen zu sagen. Agape ist die Liebe ganz anderer Art. Sie ist bedingungslos und uneigennützig. Agape ist viel mehr als, mir ist jemand sympathisch. Mir sind nicht alle Menschen sympathisch, auch nicht alle Gläubigen. Manche haben es irgendwie nicht drauf, auch ein bisschen Nähe- und Distanzregulierung und all diese Dinge quatschen einfach in dein Leben, meinen, sie können alles Mögliche sagen und so, kann man nicht. Ja? Also wir müssen uns nicht alle gern haben, aber was wir von Gott her, von der Bestimmung haben, ist, dass wir einander lieben. Und zwar mit der Liebe, mit der Christus uns geliebt hat. Und wenn ich denke, Christus hat mich geliebt, als ich noch sein Feind war, ich wollte gar nichts von ihm wissen. Da hat er mich schon geliebt, als er auch am Kreuz hing und an mich gedacht hat, als er sprach, es ist vollbracht, haben wir früher so gesungen. Ja? Da hat er schon an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Und aus Liebe zieht er uns zu sich. Das ist Agape. Agape liebt nicht nur das Liebenswerte. Wir sind nicht immer liebenswert. Wir benehmen uns auch manchmal daneben, sondern Agape liebt auch, wenn wir nicht liebenswert sind. Sie liebt auch, wenn der andere mir auf die Wange schlägt, so wie Jesus sagt, wenn jemand dir auf die Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Ey, habe ich keine Lust zu. Aber das ist christliches Programm. Weil ich mit Jesus unterwegs bin, führt er mich in diese Richtung. Und dann darf ich Geschwister lieben, die sich gar nicht nett verhalten haben. Und das ist so ein Übungsfeld. Da zeigt mir der Herr dann, wo mein Herz auch steht. Agape ist sogar in der Liebe in der Lage, die eigenen Feinde zu lieben. Und wenn Paulus jetzt schreibt, die Hauptsache aber ist, der Fokus all dessen, was wir hier machen, warum wir Kirche sind, warum wir unterwegs sind mit Jesus, ist die Liebe. Das ist der Fokus. Dann spricht er von dieser Agape-Liebe. Darum geht's ihm. Jesus sagt einmal, alles kann verdichtet werden auf zwei Dinge. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Also mich selbst lieben gehört ja auch dazu. Ja. Darin sind alle anderen Dinge zusammengefasst. Das ist der Fokus. Eigentlich ist das ganz klar. Liebe ist ein starkes Wort. Das zweite, Liebe ist auch das große Ziel. Das Endziel aber der Unterweisung ist Liebe. Also Telos heißt Ziel, ja. All unserer Bemühungen, unseres Wirkens, das, was wir hier tun, das, was wir anfangen, die Projekte, die wir nach vorne bringen, alles das hat nur ein Ziel. Und das ist nicht die Mitgliedschaft. Die Endsumme aller Belehrung aber ist die Mitgliedschaft, würden manche Leute sagen. Das stimmt nicht, Leute. Ja, dass du dazugehörst, dass du Mitglied wärst im EV, das war ja früher so, ne? Ist heute auch schon ziemlich aufgeweicht so. Man gehört dazu, solange man da ist, und dann guckt man sich woanders um, oder man gehört zu zwei Gemeinden. Das passt heute auch in die Landschaft, ja. Es ist nicht die Mitgliedschaft. Daran liegt Gott nichts, ob du nun im EV bist oder nicht, sondern ist die Liebe in deinem Herzen. Das ist die Frage, ja. Und das Endziel der Unterweisung ist auch nicht die Taufe. Ich habe ein Ehepaar begleitet, das in unsere Gemeinde kam und haben sich dann so angenähert auch und dann sich auch für Jesus entschieden, in Nachfolge eingetreten. Okay, dann haben sich taufen lassen, habe sie öfter besucht zu Hause, war auch eine gute Beziehung entstanden und so. Und dann, nachdem sie getauft waren, kamen die einfach weniger, peu à peu immer weniger. Und dann bin ich mal hin und habe mal gefragt, was ist denn los? Und die Frau war auch sehr direkt, die hat dann zu mir gesagt, ja, weißt du, Hartmut, ihr wart nur an uns interessiert bis zur Taufe. Und dann ließ das nach. Also dann hat man uns im Sack sozusagen, ne? Sagen die Leute dann ja auch so. Ne? Wenn man dann den Zehnten gibt und Regelmäßigkeit und dann noch mitarbeitet, das ist alles nicht das Endziel. Das sind Auswirkungen der Beziehung, die auf Liebe gegründet ist. Das Endziel der Unterweisung ist auch nicht den Zehnten geben. Also früher sagte man so bekehrt und durchbekehrt. Ich weiß nicht, ob ihr die Begriffe noch kennt. Jemand war bekehrt, der kam dann, aber durchbekehrt hieß, bis ins Portemonnaie bekehrt. Habe ich in der Bibel so auch noch nicht gelesen, aber man hatte so seine Regeln, ja? Und danach wurde dann die Treue auch bemessen. Letztlich ist nur eines wichtig. Bin ich in der Liebe zu Jesus geblieben? Jesus sagt, bleibet in meiner Liebe. Und wer nicht in meiner Liebe bleibt, der kann keine Frucht bringen. Es ist bleibet wie die Reben am Weinstock, ja. Und ich habe mich früher mal gefragt, wie macht man das in Jesu Liebe bleiben? Was muss ich tun? Eigentlich musst du gar nichts tun. Du musst dich einfach seiner Liebe immer wieder aussetzen. Bleibe in meiner Liebe. Wenn ich vom Familienbild komme, dann meine Tochter heißt Mirjana, dann würde ich sagen, die ist jetzt schon älter, dann ist das ein bisschen anders mit dem Knuddeln und so. Das hört dann irgendwann auf. Also ihr jungen Eltern, genießt das, solange die das wollen. Das hört dann von alleine nachher irgendwann auf. Ja, aber so kam die und sprang auf meinen Arm und ich weiß noch, wenn ich die zu Bett brachte, ne, also da war Rituale, ne, und manchmal, ich hatte keine Zeit und manchmal tat es mir leid hinterher, dass ich das mehr ausgenutzt habe. Bleib in meiner Liebe, komm, der Papa hat dich lieb, ne, hast du auch den Papa lieb? Und dann hat sie mich gedrückt und ihre kleinen Arme so um meinen Hals gemacht und dann konnte sie natürlich nicht so viel Kraft ausüben. Was, mehr nicht? Und dann, bis sie gezittert hat, so vor lauter Kraftanstrengung. Ja, bleib in meiner Liebe, bleib in der Liebe des Vaters. So bist du doch zum Glauben gekommen, deswegen bist du doch zum Glauben gekommen, nicht wegen einem Gesetz. Und da einfach drin zu bleiben und zu sagen, ja, das brauche ich. Ich brauche immer wieder, dass der Heilige Geist, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in mein Herz ausgegossen wird. Das ist eine Quelle, die wir anzapfen können. Und wenn wir uns gar nicht liebenswert finden, wenn der Teufel sagt, du hast dich voll daneben benommen, ja, das ging gar nicht und du hast da Probleme mit Stolz und ich weiß nicht was alles, bleib in der Liebe Jesu, geh in seine Arme, lass dich neu lieb haben, das meint, bleibe in seiner Liebe, das ist das ganze Geheimnis. Und aus dem heraus, dieser immer wieder liebevollen Beziehungsgestaltung zu Jesus, fließt alles andere auch bis ins Portemonnaie hinein, das sage ich dir. Dann wirst du nämlich überlegen, was für einen Ausfluss das hat, wie diese Liebe sich auch ausdrückt. Dann wirst du überlegen, wo du mitarbeitest und so weiter. Braucht niemand dir sagen, ja, es wäre jetzt aber gut, das Endziel der Unterweisung, des Wachstumswegs ist, dass du mitarbeitest. Daraus entsteht die Frucht. Wir haben so einen Wachstumsweg, ihr habt da mal die Begriffe aufgeschrieben. Das heißt ja heute Steps. Gab schon früher, aber das war alles ein bisschen weniger denglisch. Also welche Steps bist du gegangen? Was ist dein Next Step? Gibt so ein Programm, 4 Wochen, finde ich richtig gut auch. Ich will das jetzt nicht verreißen oder so. Aber da guckt man, bin ich meinen Schritt gegangen? Wo stehe ich? Ja? Und dann gibt es so einen Wachstumsweg, das sagt, der Kirchenferne, der sich also hier zufällig rein verehrt oder eingeladen wird oder den man hier irgendwie mit herbringt, weil er das versprochen hat, er aber gar nicht will. Also sitzt der Kirchenferne hier, der das erste Mal da ist oder auch das 5. Mal, aber irgendwie sagt, mit Jesus habe ich nichts am Hut, aber der Kaffee schmeckt gut hier. Und dann wird man Gast, dann lässt man sich bei Church Tools eintragen mit Gaststatus, ja, dann kriegt er schon den Rundbrief und so. Das ist ja überall in den Gemeinden das Gleiche. Und dann wird man regelmäßiger Besucher und dann wird man irgendwann Nachfolger. Dazwischen ist Bekehrung und dann wird man Mitglied. Und dann hat man sein erstes Déjà-vu-Erlebnis, weil die Mitgliederversammlung ganz anders läuft als Sonntagmorgen, wenn man den Herrn preist. Ja, auf einmal wird ganz wichtig, welche Farbe der Teppich hat und ob das Klopapier auch abgestimmt ist zu den Fliesen und alles Mögliche. Und dann fragst du das, so ist mir damals gegangen. Ich dachte, das sind ja alles so weit die Leute und die lieben einander so. Und dann habe ich meine erste Mitgliederversammlung mitgemacht. Und dann habe ich mich gefragt, in was für einen Verein bist du eigentlich reingeraten? Also Mitglied und dann Mitarbeiter und dann Leiter, Lied 1, Lied 2, Lied 3, so heißt das bei uns. Und dann Multiplikator und dann Expand, Ausbreitung, ja, Ausdehnung. So, wo bist du da jetzt, in welchem Step, auf welcher Stufe? Und das ist alles schön und gut, Leute. Aber egal, auf welcher Stufe du bist, das Wichtigste ist nicht, dass du bei Church Tools richtig eingeordnet bist, sondern dass die Liebe Gottes dein Herz erfüllt. Und dann machst du deine Schritte. Das ist automatisch so. Wer von der Liebe Gottes erfasst ist, der macht seine Schritte. Guck mal, ich komme aus der Pfingstgemeinde, ich bin da aufgewachsen, ich kenne die ganz wilden Zeiten noch. Hab das als Kind alles mitgesehen und miterlebt, wie das war. Die Jubler und die Sänger, die dann einfach irgendwelche Chorusse angefangen haben, während der Predigt zu singen und so. Haben wir als Kind alles mitgekriegt, ja. Und hat mir alles nicht überzeugt. Und dann hieß es immer, du darfst nicht und dieses nicht. Und das alles, was irgendwie Spaß gemacht hat, das durfte man nicht. Ich hab mal zu meinem Vater gesagt, ich möchte gerne in einen Schachclub eintreten. Da hat er zu mir gesagt, Willst du jetzt etwa die Welt lieb gewinnen? Sowas gibt's heute gar nicht mehr, ne? Aber nur mal gucken, also aus so einer Zeit kommen wir, ja? Also alles war verdächtig irgendwie und dann machst du die Kinderstunde mit Kinderkirche dann wird dir gesagt, ja, du musst immer Jesus bekennen und so weiter und dann war ich auf der Schule, ich hab gar keine Kraft gehabt, ich habe mit Jesus gar nichts erlebt, aber ich soll dir mal sagen, wie schön das mit Jesus ist und komm doch mit in die Kirche. Wo wart ihr dann? Ja, die hatten dann ihre Partys gefeiert, so mit irgendwelchen Mädels abgehangen und haben da Geschichten erzählt nachher, als ich dann auf dem Gymnasium war. Und wo warst du? Ja, ich war in der Kirche. Hat alles keinen Spaß gemacht, Leute. Dann sitze ich in einem Gottesdienst und dann kommt die Liebe Gottes in mein Herz und hat mein Leben total umgedreht einmal. Und seitdem mache ich das alles freiwillig. Ganz was anderes, ganz was anderes, völlig andere Basis. Und hört mal, wir müssen von den Kindern nicht etwas verlangen, was wir auch nicht können. Denn die Kinder brauchen auch die Liebe Gottes in ihrem Herzen. Die müssen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und dann haben sie auch die Power, anders zu sein. Anders geht das gar nicht. Ja? Also lasst uns da den Druck rausnehmen. Die Hauptsumme aller Bemühungen. Ich habe neulich ein Seminar gemacht über die Psalmen. Und da kam eine Frau aus dem Umfeld von Hamburg, aus einer Gemeinde. Und dann hat sie ein bisschen über ihre Gemeinde ausgelassen. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, bei uns ist das so. Da könntest du drüber schreiben, die Hauptsumme aller Belehrung aber ist das Ehrenamt, sagte sie zu mir. Hey, das war ein Satz, den hatte ich so noch nicht gehört. Und dann habe ich mich diesem Vers angenähert und habe mich damit auseinandergesetzt. Ja, also Hauptsache, du bist ehrenamtlich tätig. Und das ist es nicht. Hauptsächlich, oder was wirklich wichtig ist, alles, was wir tun, tun wir mit Blick auf die Liebe. Und dann wird diese Liebe in einer Dreierreihe beschrieben. Liebe aus reinem Herzen, Liebe aus gutem Gewissen, Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Liebe aus reinem Herzen. Das meint jetzt nicht die Pumpe und den Muskel, der das Blut jetzt hier durch unseren Körper pumpt, sondern da, wo meine Gefühle, mein Zentrum, meine Entscheidung, meine Gedanken, meine Erwägungen sich ereignen. Das Herz des Menschen ist das Zentrum und auch das Zentrum des Widerstandes gegen Gott. Gott sagt, ich will. Und der Mensch sagt, ich will nicht. Und das ist Menschheitsgeschichte. Das Herz ist voll von allen möglichen Dingen, von dunklen Motiven, von Hintergründen. Wer kann sein Herz ergründen, fragt einmal die Schrift. Und das ist eine rhetorische Frage. Eigentlich müsste man antworten, niemand. Ja? Aber dann kommt Gott und sagt, ich kann das Herz ergründen. Gott kennt mein Herz. Das beruhigt mich irgendwie und trotzdem will er mit mir zu tun haben. Gott kennt mich durch und durch und trotzdem liebt er mich. Und wer das noch nicht erkannt hat, dass er Reinigung in seinem Herzen braucht, der ist noch nicht auf dem Weg, auf den Gott ihn stellen möchte. Niemand kann sich nämlich selber reinigen. Also geh nicht nach Hause und sag, der Knorr hat was über Liebe gesagt. Und das war auch ganz gut. Hat auch ein paar Witze gemacht und so. Und ab heute gebe ich mir mehr Mühe. Kannst du vergessen, das geht nicht. Die Sympathie ist ganz schnell vorbei, wenn der Nachbar rauskommt und dich anblafft. Weil du neulich habe ich 5 Müllsäcke rausgebracht. Unsere Hausmeisterin. Ach, Herr Knorr, wo haben Sie denn die 5 Säcke her? Darf ich doch mal reingucken? Nein, dürfen Sie nicht. Ich denke, so ein Müll. So eine Müllmafia oder was ist das hier? Ja. Also hatte ich jetzt nicht viel Neigung, sie lieb zu haben, sage ich mal. Aber die Liebe geht eben tiefer. Ich kann mein Herz nicht reinigen, deshalb betet David, erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Erschaffe. Das ist das Wort, was bei der Schöpfung verwendet wird. Gott schuf, er schuf diese Welt, ein schöpferischer Vorgang. Ja? Aus nichts sprach er die Dinge ins Dasein. Und er nimmt dein hartes Herz raus und schafft in dir ein neues Herz. Ein Herz aus Fleisch, ein Herz, das warm ist, ein Herz, das empfänglich ist für sein Reden. Und er nimmt das harte Herz, das wird ja mit dem Stein verglichen da auch, heraus. Das ist ein schöpferischer Vorgang aus reinem Herzen. Das meint ohne Hintergedanken. Das ist die Liebe, von der Paulus hier spricht. Liebe aus reinem Herzen. Da ist nichts von Beimischung dabei oder irgendwas Durchmischtes, Durchsetztes. Gott muss unser Herz reinigen. Das können wir selbst nicht. Und erst dann sind wir zu dieser Liebe auch fähig. Liebe aus gutem Gewissen. Das gute Gewissen ist das Ergebnis von dieser Reinigung. Dann bekommen wir ein gutes Gewissen. Wir haben Frieden im Herzen. Und Gewissen, das ist ein interessantes Thema. Heißt im Fachlichen Elenktik, ein komisches Wort, aber tatsächlich gibt es eine ganze wissenschaftliche Richtung darüber, Elenktik. Und da sind so zwei Dinge eigentlich, die auch die Bibel zeigt, was jetzt das Gewissen ausmacht. Zwei Aspekte. Einmal ist das Gewissen wie ein Tachometer. Also wenn du Auto fährst, guckst du drauf und dann gibst du Gas und dann sagst du 50, 70, 80. Ja, und wenn du nicht reagierst, also hat der Tacho dir angezeigt. Aber die Entscheidung trifft dieser Tacho nicht für dich, sondern zeigt dir nur an, wie schnell du bist. Ja? Und es ist gut, wenn wir lernen, darauf auch zu achten, da ein Gefühl für zu bekommen, auch was ist richtig und was ist verkehrt. Und dann ist das Gewissen wie ein Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter hat den Job zu pfeifen, wenn irgendwas nicht nach den Regeln läuft. Ja? Der Schiedsrichter ist auch unbestechlich. Es gibt Menschen, die fressen irgendwas aus und die kommen nach Jahren freiwillig zur Polizei und gestehen, was sie getan haben. Sowas gibt's. Ja, warum? Weil ihr Gewissen ihnen keine Ruhe gelassen. Der innere Schiedsrichter, manche haben auch gar kein Gewissen, das ist auch wahr. Das muss erstmal wieder aufwachen, aber das kommt mit dem reinen Herzen. Wer ein gutes Gewissen hat, der hat Frieden im Herzen. Der muss sich auch nicht ständig mit sich selbst beschäftigen, weil er fähig ist zu lieben. Liebe aus ungefärbten oder ungeheuchelten Glauben. Heuchelei ist so zu tun, als ob. Liebe stellt den eigenen Glauben nicht zur Schau, muss nichts vormachen, keine Show. Braucht nicht ständig irgendwelche Liker oder Smileys oder so, ständig Bestätigung. Liebe braucht keine Maske, hinter der sie sich versteckt. Es gibt Menschen, die beten ganz schön, richtig toll. So konnte ich nie beten. Aber dahinter verbirgt sie alles Mögliche. Ja? Das Herz ist voll von eigensüchtigen Dingen. Aber wenn diese Liebe in meinem Herzen verankert ist, dann muss ich Glauben nicht vorheucheln, sondern es ist durch und durch echt. Denn er wächst aus einem reinen Herzen. Liebe führt zu einer Aufrichtigkeit, die dann unser ganzes Leben mehr und mehr durchzieht. Und nun verstehen wir, warum Paulus sagt, hey, nicht Geschlechtsregister, nicht irgendwelche Mythen, nicht irgendwelche Sonderlehren, sondern Leute, lasst uns das in den Fokus nehmen, die Liebe Gottes, diese Agape-Liebe. Das ist das Ziel. Darauf zielt alles hin, dass wir reifer werden, tiefer werden in dieser Liebe Gottes. Alles Lehren und Wissen und Glauben, das sich nicht auf die Liebe als Ziel orientiert, führt uns auf Abwege. Liebe ist das große Ziel. Und drittens, Liebe ist die Macht, die alles verändert. Es gibt Mächte in dieser Welt. Und was wir brauchen, was unsere Generation braucht, was diese Welt braucht, angesichts auch der ganzen Katastrophen und der politischen Wirrungen und Irrungen, die sich da abzeichnen am Horizont, die uns alle noch beschäftigt werden, wir brauchen eine Welt voll Liebe. Liebe ist die Macht, die diese Welt verändert. Wir brauchen nicht mehr Verhandlungen. Liebe ist das, was eigentlich auch alle Menschen suchen, die Macht der Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Christus offenbart. 2002 gab es den sogenannten Amoklauf von Erfurt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch bei den ganzen Katastrophenmeldungen vergisst man manchmal, was wann wo war. Der Schüler Robert Steinhäuser erschoss 16 Menschen, 2 Schüler, 12 Lehrer, eine Sekretärin und einen Polizisten. Anschließend richtete er die Waffe auf sich selbst. Der Wahnsinn dauerte keine 20 Minuten. Und ich kann noch erinnern, wie ich im Fernsehen dann diese ganzen Berichte gesehen habe und dann auch Betroffene und Leute, Passanten, die da standen. Und eine Mutter, eine betroffene Mutter, die auch ein Kind verloren hatte, die guckte in das Mikrofon und weinte oder schrie so, also es war richtig erregt und sagt, die jungen Leute brauchen kein neues Handy, die brauchen Liebe und Geborgenheit. Und das ist mir wirklich eingebrannt, dieses Bild. Liebe ist das, was Gott uns gibt und geben kann, ihr Lieben. Ohne Liebe bleibt es auch kalt in dieser Welt, selbst mit ein bisschen Weihnachtsgedöns. das soll uns ein bisschen erwärmen. Aber das hält ja nicht lange an. Ja? Gott möchte uns mit seiner Liebe ziehen, auch an diesem Tag erreichen. Es gibt eine Geschichte in einem Schulbuch, die lautet, wer zieht dem Wanderer die Jacke aus? Ich habe mal gelesen, da gab es eine Wette zwischen Sonne und dem Sturm. Und die beiden haben gewettet, wer schafft es, wer ist stärker, dem Wanderer auf dem Weg die Jacke auszuziehen. Ich habe hier zwei Bilder hier gefunden. Ja, also auf der linken Seite von euch aus gesehen, der Sturm hat angefangen zu blasen. Und alles, was er erreicht hat, ist, dass dieser Mensch die Jacke noch enger schnallt, die Kapuze noch weiter ins Gesicht zieht und sich noch mehr einmummelt. Also alle Bemühungen blieben umsonst. Das Gegenteil kam dabei heraus. Und dann kam die Sonne, hat ihren Teil eingelöst. Sie fing an zu scheinen. Und ich weiß nicht, ob ihr so Hamburger Schiedwetter kennt. Wisst ihr, was das ist? Das ist ja so ähnlich wie hier. Heute Morgen habe ich aus dem Fenster geguckt beim Frühstück und dachte, was für ein Schiedwetter. Ist ja auch nicht anders hier. Ne? Mal ausgenommen diesen Sommer, der war vielleicht hier auch ein bisschen besser. Ja, aber ansonsten sagt meine Frau immer, du bist ein typischer Hamburger. Wisst ihr, was ein typischer Hamburger macht? Weil das ja das ganze Jahr so vernieselt und verpieselt ist und so weiter, nutzt er jeden Sonnenstrahl, der sich ihm bietet. Sofort sitzen die Leute in den Cafés. Und bei mir ist das so, wenn die Sonne rauskommt, also ist alles wolkenverhangen, alles dunkel, es regnet ein bisschen, auf einmal kommt die Sonne raus, dann bleibt der Hamburger stehen und nutzt den Augenblick. Das dauert vielleicht nur 3-4 Sekunden und dann ist die Sonne wieder verschwunden. Sowas nennt man Sonnenbad. Auf Hamburgerisch, ja. Aber da nutzt man das aus und die Sonne schafft es, die Jacke auszuziehen und du setzt dich diesen Strahlen aus und das ist so schön. Die Sonne ist sowas Schönes, was Gott sich ausgedacht hat. Wir lieben das alle. Es ist die einzige Macht, die uns verändern kann, die uns bewegen kann. Alles andere bewegt uns in eine falsche Richtung. Die Beatles haben diesen Song geschrieben, getextet, gesungen, All You Need Is Love. Das ist ein Song, den man wie eine Überschrift über eine ganze Generation schreiben kann. Ihr kennt den nicht, aber ich sage euch mal, dass es sowas gibt. Ja. All You Need Is Love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Liebe ist die Macht, die alles verändert. Eine Überschrift. Liebe ist das Grundmotiv, der Antreiber auch Gottes Handelns. Er sagt zu Israel, ich habe dich nicht erwählt, weil du so ein großes Volk bist und so weiter, sondern ich habe dich erwählt, weil ich dich liebe. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Lest mal Hosea. Da spricht, also das ist ja wirklich schwer zu verstehen, da spricht Gott auch über diese Liebe, diese suchende Liebe, das wie das Volk das immer wieder beantwortet hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist sein Treiber. Und die Bibel ist ja voll mit Geschichten, mit Illustrationen, mit schönen Texten. Ich weiß nicht, wer von euch mal Hohelied gelesen hat. Salomo, das Hohelied der Liebe. Salomo, Hohelied 3, Vers 1. Eine bildhafte Darstellung von dieser sehnsüchtigen Liebe, die Gott in seinem Herzen hat, die Gottes Wesen ausmacht. Er ist der Maßstab für diesen Begriff. Und hört mal, lest das mal so, dargestellt ist. Stellt euch mal Gott vor, der auf einem Bett liegt, auf einem Lager liegt und keine Ruhe findet. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in die Stadt umhergehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich Wächter, die in der Stadt umhergehen. Und er fragt, habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Immer wieder das Suchen. Wo ist der, den ich liebe? Als ich ein wenig an ihn vorüber war, er überwindet also die Hindernisse, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn brachte in meiner Mutterhaus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Gott, der krank ist vor Liebe, lasst mich das mal so sagen, den das nicht schlafen lässt, dass Menschen verloren geht, der aufsteht, durch die Straßen und Gassen von Bielefeld und umzu, oder wie heißt das hier, geht. Ja, in Bremen heißt das Bremen und umzu. und sucht. Ein Gott, der aufgestanden ist und zu mir gekommen ist in meine Straße, in meine Gasse. Ein Gott, der nach mir gefragt hat, immer wieder. Und dann auf einmal hat er mich gefunden. Und was macht Gott dann? Ich hielt ihn fest, ich ließ ihn nicht mehr los. Hey Leute, das ist fast 40 Jahre her. Und ich habe keine Neigung, das irgendwie zu ändern und mich aus dieser Liebe Gottes zu lösen. Bis ich ihn brachte ans Ziel, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Kannst du das glauben, dass Gott so unterwegs ist, dass er zu deinem Platz kommt? Vielleicht hast du Stress mit Gott. Kannst du ihn nicht verstehen. Vielleicht ist irgendwas passiert, wo du sagst, ich kann das nicht mehr glauben. Vielleicht hast du irgendwas gemacht, wo du dir selber nicht verzeihen kannst. Ich will aufstehen. Ich gehe durch die Gassen. Ich frage die Wächter. Habt ihr nicht gesehen? Ja, ja, doch, der sitzt da. Als ich ein wenig an ihn vorüber war, da fand ich ihn. Bin Gott so dankbar, dass er mich gefunden hat. Ich habe Gott nicht gesucht, Leute. Ich wollte mit 30 sterben. Ich habe auch voll auf der Überholspur des Lebens gelebt. Drogen und was weiß ich alles und wollte mit 30 abtreten. So war das damals in der Hippie-Bewegung. Alles mitnehmen, alles heftig und dann abtreten. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt und kam an einem Gottesdienst. Ich war da eigentlich, um jemand anders einen Gefallen zu tun, bin ich mit da rein. Sah echt wehr aus, hab mich auch wehr verhalten. Ihr seid ja alle sehr diszipliniert heute Morgen. Und dann hat Gott mich angesprochen, hat gesagt, Hartmut, ich liebe dich. Und Leute, ich hatte eine Geschichte mit der Pfingstgemeinde, mit besten Lehrern in der Kinderstunde. Aber ich habe das nicht begriffen. Gott hat seinen eingeborenen Sohn, ich dachte immer, das wäre ein Afrikaner, der Eingeborene. Echt so als Kind, entschuldigt, aber so, ehrlich. Ich habe das nicht begriffen. Und dann steht der Herr vor mir und sagt, Hartmut, ich bin ganz anders als du das. Ich liebe dich. Ich nehme dich so an, wie du bist. Ich vergebe dir all deine Sünden und du kriegst jetzt eine neue Chance. So wie wir es auch in dem Lied vorhin gehört haben. Ja? Da ist jemand, der dich gewollt hat, der dich liebt. Und du brauchst die Liebe Gottes. Und ich weiß nicht, ob da Verhärtung in deinem Herzen ist. Dann öffne doch dein Herz heute und lass uns gemeinsam nochmal ins Gebet gehen und unser Herz öffnen und es weich machen lassen vom Herrn. Und sagen, ja Herr, das ist der Kern. Die Hauptsumme aber aller Weisung, aller Unterrichtung ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungefärbtem Glauben. Und davon wollen wir nicht abirren, sondern weitergehen. Gott segne euch. Amen.